Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Was wäre, wenn? Die Frage kann man sich schon mal stellen im Leben und ein bisschen spekulieren, wie es hätte kommen können, wenn man eine andere Abbiegung genommen hätte. HistorikerInnen machen das eher selten in ihrer Forschung. Sie beschäftigen sich mit dem, was war, statt was hätte sein können. Und trotzdem kann man nachzeichnen, an welchen Punkten es realistische Alternativen gegeben hätte. Wie sähe es aus, wenn man auf wichtige Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts zurückblickt und den tatsächlichen Geschehnissen andere mögliche Verläufe gegenüberstellt? Genau das macht eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem Titel Roads Not Taken oder Es hätte auch anders kommen können. Für ein historisches Museum ist das eine ungewöhnliche Perspektive. Was man aus dieser Perspektive so sehen kann, das hat Tim Schleinitz sich angeschaut.
Wie kann man etwas abbilden, das nicht stattgefunden hat? Vielleicht einen Roman schreiben. In Philip K. Dicks Science-Fiction-Erzählung The Man in the High Castle zum Beispiel haben die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Nazi-Deutschland und das faschistische Japan haben die USA besetzt. Zum Glück nur eine düstere Fantasie. Belletristik, keine Wissenschaft. Aber die Frage bleibt spannend. Was hätte sein können? Genau hier setzt die Berliner Ausstellung Roads Not Taken an. Allerdings wissenschaftlich, nicht belletristisch. Nach einer Idee des deutsch-israelischen Historikers Dan Diener werden sogenannte historische Wendepunkte identifiziert, ausgehend von bekannten Daten der deutschen Geschichte. Zum Beispiel den 30. Januar 1933, sagt Lilly Reils, Mitglied des dreiköpfigen KuratorInnen-Teams.
Hätte Hitler auch innenpolitisch verhindert werden können? Und diese Frage haben sich natürlich sehr, sehr viele Historikerinnen und Historiker schon gestellt. Für mich war eine überraschende Erinnerung jetzt wieder, dass eben in dem Fall die Alternative eher von rechtskonservativen Lagern kam. Es lag das Gerücht in der Luft, dass ein Putsch der Reichswehr ein Kabinett von Papen und Hitler verhindern könnte.
Zur Erinnerung, Franz von Papen trug maßgeblich zur Machtübergabe an die Nazis bei. Die Gerüchte eines Putsches gegen sein Kabinett erzeugten eine hektische Atmosphäre und beeinflussten dadurch ZeitgenossInnen. Das belegen Aufzeichnungen von ZeitzeugInnen, dargestellt in einer Toncollage. So erinnert sich Heinrich Brüning, Reichskanzler von 1930 bis 1932 und bekannt durch seine Notverordnungen.
Reichspräsident Paul von Hindenburg verlor, wie zu erwarten war, die Fassung und willigte ein, dass man mit Hitler verhandle und seine Bedingungen annehme.
Was wäre gewesen, wenn der Putsch tatsächlich stattgefunden hätte? Das will die Ausstellung nicht beantworten, sondern genau solche Fragen provozieren. Es geht um den Spannungsbogen zwischen Geschichte gewordener Gegenwart und nicht realisierten Möglichkeiten und nicht um kontrafaktische oder alternative Erzählungen, betont Kurator Stefan Paul Jacobs.
Das heißt, nicht wir als Kuratoren denken uns aus, wie eine bestimmte Situation hätte entstehen können, sondern wir befragen Zeitgenossen, Zeitzeugen, die ihre Einschätzung von der konkreten historischen Situation geben, die aber anders dann verlaufen ist, und nehmen sozusagen deren Aussage als Ankerpunkt, um dieses Bild, diesen Möglichkeitsraum zu entwickeln.
Diese Räume sind gebunden an ihre Zeit, betont Lilly Reils. Sie sind aber nie alternativlos.
Insofern kann man sagen, die handelnden Akteure stehen vor Dilemmata, vor Entscheidungen. Sie sind selbst in Strukturen eingebunden, aber sie setzen natürlich auch Strukturen und entscheiden sich für bestimmte Handlungen. Der Möglichkeitsraum ist eigentlich immer ein Moment in der Geschichte, wo es eben so oder so hätte laufen können.
Wir steigen an jedem dieser 14 Wendepunkte richtig tief in die Zeit ein und schauen uns ganz konkret die Zukunftsvorstellungen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen an. Und die sind natürlich unterschiedlich.
Ergänzt Kuratorin Julia Franke. Solche Zukunftsvorstellungen können ganz konkrete, materielle Dinge hervorbringen. Zum Beispiel die Angst vor einem Massaker im Herbst 1989 in der DDR, sowie im Juni desselben Jahres auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Am 4. November 1989 tauchte in Ost-Berlin ein Schild auf, das Egon Krenz adressierte, also den Nachfolger von Erich Honecker als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED.
Mit der Aufschrift Achtung Krenz, das ist der himmlische Frieden. Also politische Forderungen oder Vorstellungen an die Zukunft materialisieren sich ja oft in Sprüchen oder Aufschriften auf politischen Transparenten. Und eins davon zeigen wir eben auch in der Ausstellung.
sagt Julia Franke. Es sind also nicht nur Eliten, die bestimmen, wohin die Reise geht. Allerdings, was überhaupt überliefert wird, das orientiert sich stark an der dominanten Geschichtserzählung. Und dazu gehört das Wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, erklärt Julia Franke.
Das war so ein bisschen die Herausforderung, natürlich die Dinge zu finden, die gerade das Nicht-Eingetretene dokumentieren. Eben aus dem Grund, dass Museen und Archive ein bestimmtes Wissen bevorzugen und dann eben auch letzten Endes abbilden.
Das macht es zum Beispiel für den Sommer 1914 schwierig, das Gegenbild zur Kriegsbegeisterung zu finden. Und das, obwohl es viele Massendemonstrationen gab, erzählt Stefan Paul Jacobs.
Wir zeigen aber in der Ausstellung, soweit wir wissen, das einzige Foto einer solch großen Friedensdemonstration hier in Berlin hin zum Treptower Park, um zu zeigen, eigentlich hätte die Basis, wenn sie gefragt worden wäre, das klingt jetzt sehr modern, anders entschieden. Aber letztendlich hat die Elite der Partei, der Sozialdemokratie, sich dann doch dazu entschlossen, mit dem Burgfrieden, den sogenannten, zu verabschieden.
Von unserer Gegenwart aus befragt man die Geschichte. Hätte es auch anders kommen können? Um diese Frage stellen zu können, sollte man sich lösen von einem vielleicht liebgewonnenen Gedanken, nämlich, dass die Geschichte sich ganz geordnet und sinnvoll entwickelt hat in Richtung Gegenwart. Dabei soll der Aufbau der Ausstellung helfen, sagt Julia Franke.
Im Grunde erzählt die Ausstellung auch rückwärts. Also wir fangen 1989 an und enden 1848, damit gar nicht der Eindruck entsteht, eins ergibt sich aus dem anderen. Und diese teleologische Erzählweise wollen wir gerade aufbrechen und eben auch dafür sensibilisieren, dass Geschichte und unsere Gegenwart letzten Endes auch grundsätzlich offen ist.
Denn festgeschrieben ist die Zukunft nur in Science-Fiction-Romanen.
Den Blick für die grundsätzliche Offenheit von Geschichte zu schärfen, das ist ein Ziel der Ausstellung Roads Not Taken im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und die Ausstellung beginnt offiziell am 9.12. Was passiert, wenn in der Wissenschaft einmal etwas schiefläuft? Genau diese Frage haben sich WissenschaftlerInnen vom Berliner Zentrum Moderner Orient gestellt. Sie wollten wissen, welchen Mehrwert es hat, wenn eine Forschung mal nicht so läuft, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. Wenn eine Begegnung zum Beispiel mit einer wichtigen Zeitzeugin nicht stattfindet oder wenn man zufällig auf ein Objekt stößt und daran dann eine Geschichte erzählt. Verpasste Begegnungen, Geschichten aus dem Notizbuch des Forschenden, heißt die kleine Ausstellung. Und Stefanie Oswald hat mit dem Kurator und mit Forschenden gesprochen, die ein Objekt zur Ausstellung beigesteuert haben.
Da stehen sie nun unter Plexiglas-Vitrinen in der Bibliothek des Berliner Zentrums Moderner Orient. Eine alte Kassette mit einem Tondokument eines Kriegsveteranen aus Tansania, eine Parfumflasche der Marke Tea Rose und eine Armbanduhr mit dem Konterfei des iranischen Ayatollah Khomeini, dem verstorbenen Führer der iranischen Revolution von 1979. Daneben ein Einwegglas mit Makdus, gefüllte Baby-Auberginen aus Syrien, ein Heft aus Kirgisistan, das mehr als 1000 Namen und genealogische Verbindungen zwischen einzelnen Familien dokumentiert.
Viele Historiker arbeiten in öffentlichen Archiven, wo die Geschichte in erster Linie geschrieben wird. Aber es gibt auch eine lange Tradition von Historikerinnen und Historikern, die mit Objekten arbeiten, um zu sehen, wie Menschen gelebt haben. Objekte können viel über den soziokulturellen Hintergrund erzählen, beispielsweise über Handelsbeziehungen oder Klassenbeziehungen. All these things can
be read in objects, sagt Michael Bears. Er hatte die Idee zur Versammlung dieser völlig unterschiedlichen Objekte und er hat die Ausstellung kuratiert. Der promovierte Kunstwissenschaftler arbeitet an der Schnittstelle von Geschichtswissenschaft und Kunst. Während einer Forschungsreise nach Palästina, bei der er viele Interviews führte, begann er, über seine Quellen und die Umstände der Gespräche Fragen zu stellen.
Ich begann darüber nachzudenken, was Wissenschaftler in ihren Recherchen nicht einbeziehen können, was zu sensibel ist oder welche Fragestellungen sie gar nicht in Betracht ziehen, weil sie andere kulturelle Vorprägungen haben.
Und er fragte sich, welche Daten zufällig entstehen. Die ausgestellte Kassette etwa sollte eigentlich ein Gespräch über Sklaverei in Tansania dokumentieren. Erst Jahre später fand die Interviewerin heraus, dass sie auch eine biografische Erzählung ihres Gesprächspartners über seine Zeit in der britischen Armee mit aufgenommen hatte und entschloss sich, hier weiterzuforschen. Außerdem möchte Beers auf die Bedeutung von Objekten verweisen.
Oft werden Objekte beforscht, aber das Ergebnis der Forschung ist irgendwie immateriell. Ein Buch oder ein Vortrag, und ich wollte die Objekte zurück in die Wissenschaft tragen und damit betonen, dass jedes Objekt, mit dem forschende Anthropologen oder Historikerinnen arbeiten, selbst eine reichhaltige Geschichte hat. Und dass man Geschichte auch auf dieses eine Objekt zurückführen kann, so wie wir es hier gemacht haben.
Object as we've done here.
Kashalangu le zamani, kashale silotumbu.
Yasmin Mahasi vom Zentrum Moderner Orient hat für die Ausstellung einen Beitrag mit einem biografischen Bezug beigesteuert. Ein Lied, in dem die Herstellung einer Holzkiste beschrieben wird, wie sie ihr kenianischer Großonkel besessen hatte.
In meiner Geschichte geht es darum, dass ich meinen Großonkel, den wir alle Uncle Abudi nannten, dass er mir, als ich ein Kind war, viel erzählt hatte. Und als wir nach Deutschland gezogen sind, dann im Laufe der Jahre habe ich dann angefangen, Afrikanistik, Arabistik und Ethnologie zu studieren und wollte dann meine erste Forschungsreise halt zurück zu Hause machen und habe halt Uncle Abudi als Forschungsobjekt auf die Liste geschrieben an erster Stelle.
Doch der Großonkel, ein Heiler, der sich mit Astrologie und Naturheilkundeverfahren auskannte, starb kurz vor der Ankunft seiner Großnichte und nahm sein Wissen mit ins Grab. Und damit auch das Wissen zu den medizinischen Notizen, die er in der Holzkiste gesammelt hatte. Eine Forschung, die nicht so geklappt hat, wie erhofft. Eine verpasste Begegnung, die den Blick aber in eine bestimmte Richtung lenken kann.
Deswegen rede ich halt über orales Wissen, was halt verloren geht oder was nicht nur verloren geht, was vielleicht also auch noch wirklich praktiziert wird, aber in unserer, also in der westlichen Welt nicht angesehen wird als vielleicht Geschichte oder Wissenschaft. Also es geht darum, um diese andere Wissenschaftskultur, in der die Oralität hauptsächlich die Quelle ist als Forschungsobjekt.
Orales Wissen, sagt Mahasi, werde in Kenia häufig von Frauen weitergegeben. Sie spricht von matrifokaler Wissensproduktion in den Gesellschaften an der Suaheli-Küste. Matrifokal bedeutet,
dass die Mutter sozusagen im Mittelpunkt steht von Wissensweitergabe, aber auch von Wissensproduktion. Und ein Charakteristikum zum Beispiel ist, dass die Spiritualität immer mit einbezogen wird. Und dies wurde halt in der patrifokalen Sicht getrennt.
Es bedarf der Forschenden, um die Objekte zum Sprechen zu bringen. Und so ist jedes in der Ausstellung mit einem QR-Code versehen. Vielleicht, denkt die Besucherin beim Abschied, ist die Bezeichnung Ausstellung für diese kleine Präsentation im Zentrum Moderner Orient etwas zu hoch gegriffen. Aber mit Sicherheit lohnt es sich, über die hier exemplarisch aufgeworfenen Fragen weiter nachzudenken. Zum Beispiel, welche Zufälle oder auch verpasste Begegnungen dazu führen, dass bestimmte Objekte untersucht werden und wer eigentlich die Deutungshoheit über solche Quellen besitzt und warum.
Stefanie Oswald war das über verpasste Begegnungen, Geschichten aus dem Notizbuch des Forschenden, die noch bis zum 15. Dezember im Berliner Zentrum Moderner Orient läuft. Und das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.